Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Queen ist tot. Diese Nachricht stellt auch jetzt, 24 Stunden später, immer noch vieles andere in den Schatten. Eine Frau, die 70 Jahre lang Staatsoberhaupt war und jetzt nicht mehr da ist. Was bleibt von ihr?
Wenn Sie mal überlegen, welche Strahlkraft das Vereinigte Königreich nach dem Verlust des Empire in den letzten halben Jahrhundert hatte.
Der ehemalige London-Botschafter Wolfgang Ischinger, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.
Dann ist das eigentlich diese Figur der Queen. Das ist wirklich Softpower. Also sowas hat kaum ein anderes Land zu bieten. Und deswegen ist es richtig, wenn viele Kommentare jetzt schon schreiben, Charles steigt in sehr, sehr große Schuhe.
Das ist die Sicht des Diplomaten. Der Bundeskanzler hat es heute so ausgedrückt.
Die Queen verkörperte das Beste unseres gemeinsamen europäischen Erbes, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ihr Leben hat Elisabeth II. Ganz dem Dienst an ihrem Land und ihrem Volk gewidmet. Ihr Pflichtbewusstsein war ebenso unerschütterlich wie legendär.
Da kommt also gerade so einiges zusammen. Trauer, Gedenken, Geschichte und Politik. Und natürlich sind da jede Menge Fragezeichen rund um diese Frau, die Zeit ihres Lebens nie ein richtiges Interview gegeben hat. Wir hören gleich aus London von unserer Korrespondentin, wie sie das gerade alles erlebt. Außerdem Thema heute, die drohende Energiekrise in der Europäischen Union. Die zuständigen Minister haben darüber beraten, wie die Energiepreise für Bürger und für Unternehmen niedrig gehalten werden könnten. Strompreisbremse, Gasdeckel, das klingt alles vielversprechend für alle, die sich Sorgen um ihr Budget machen. Es hat aber auch alles seine Tücken. Klaus Remme sagt uns gleich mehr dazu. Alles an diesem Freitag, dem 9. September 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, wir sind erstmal in Großbritannien. Tag 1 nach dem Tod der Queen. Unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer, hat mir vorhin erklärt, was da gerade los ist.
Ja, das ist eine Stadt im Ausnahmezustand, das ist ein Land im Ausnahmezustand. Die Nachricht, dass die Queen gestorben ist, mit der hatten zwar alle gerechnet, aber wenn es dann kommt, ist es natürlich doch ein Schock für die Menschen. Die sind dann gestern Abend schon zu den Palästen gepilgert, haben Blumen an den Toren abgelegt. Viele trugen da schon schwarz. Es gibt wirklich viele Tränen. Heute ist die Stimmung, glaube ich, ein bisschen anders. Viel Traurigkeit, viel Dankbarkeit, viel liebevolles Erinnern. Ich sehe viele Menschen, die lächeln, wenn sie darüber sprechen, was die Queen in ihrem Leben bedeutet hat. Das ist der emotionale Teil. Und dann beginnt das Protokoll sich jetzt auch zu entfalten. Es gab heute schon Salutschüsse im ganzen Land. In London war das am Hyde Park und vor dem Tower 96, überall für jedes Lebensjahr der verstorbenen Königin. Es hat heute schon gegeben eine Sondersitzung des Parlaments, in dem die Abgeordneten der Queen ihren Respekt zollen. Übrigens auch Boris Johnson, erstmals von den Hinterbänken aus. Prinz Charles ist zurückgeflogen von Balmoral nach London. Gerade im Moment sehe ich, die BBC verfolgt mit einem Hubschrauber seinen Weg zum Buckingham Palace. Also er ist gerade im Auto auf dem Weg dorthin. Er wird sich dort am Nachmittag noch mit der Premierministerin Liz Truss persönlich treffen. Und am Abend wird er sich in einer Fernsehansprache erstmals als König an die Britinnen und Briten wenden und morgen Vormittag dann die offizielle Proklamation, ein Ritual vor St. James's Palace, bei dem erstmals greifbar, wirklich greifbar für alle wird, dass die Queen nun Vergangenheit ist und es ab nun einen König gibt.
Christine, ich will gerade noch mal bei diesen vielen Menschen bleiben, die wir da jetzt ja auch auf den Fernsehbildschirmen überall sehen, die da zu den verschiedenen Häusern und Schlössern der Königin, der Queen gehen und zum Beispiel Blumen oder Zeichnungen, gemalte Bilder ablegen oder da auch einfach nur warten. Was ist dein Eindruck? Was verbinden die Briten mit dieser Frau?
Die war immer da. Es gibt ja fast keinen, der sich an eine Zeit bewusst erinnern kann, in der es Elisabeth nicht gegeben hat. Das war die ganz große Konstante in diesem Land durch alle Schwierigkeiten, Krisen, durch den Wandel aller Zeiten hindurch, über alle gesellschaftlichen, politischen Grenzen hinweg. Diese Queen war einfach immer da und sie war auch wirklich äußerst beliebt. Sie war ja sehr pflichtbewusst, hat ihr Leben in den Dienst der Nation, nicht nur der Krone, auch der Krone, aber eben auch in den Dienst der Nation gestellt. Sie war ein Anker, wenn es mal ganz arg wurde. Sie hat Stabilität vermittelt, sie hat Mut gemacht, sie hat zum Durchhalten aufgefordert, sie hat die Menschen in Krisen wirklich aktiv zusammengeführt. Wir erinnern uns, zuletzt war das in der Pandemie der Fall, im Lockdown, wo sie sich im Fernsehen an die Bevölkerung gewandt hat und gesagt hat, we'll meet again. Das ist der Titel des berühmtesten Weltkriegsschlagers hier in Großbritannien. Und da hat sie eine Spanne zu einer anderen Krise geschlagen, einen Bogen zu einer anderen Krise geschlagen, die auch schwer war, nämlich der Zweite Weltkrieg, und hat den Menschen mit anderen Worten gesagt, egal wie schwer es ist, wir kommen da schon raus gemeinsam. Das ist alles extrem wichtig, das ist verankert in jedem Haushalt, in jedem Menschen, der in diesem Land lebt. Und zwar egal, ob er nun ein Fan des Königshauses ist oder nicht. Ich glaube, das ist etwas, worauf das ganze Land sich verständigen kann, dass da Stabilität, Kontinuität jetzt verloren gegangen ist.
Und gleichzeitig, und das ist jetzt eine Frage, gleichzeitig war ja um sie herum immer diese, auch so eine Aura des Ungewissen. Niemand weiß eigentlich so richtig, was sie gedacht hat, weil sie sich ja nie wirklich öffentlich, klar und deutlich zu ihren eigenen Ansichten geäußert hat, oder?
Ja, weil sie das ja nicht durfte. Sie ist zwar Staatsoberhaupt, aber es ist eine konstitutionelle Monarchie und sie der König, auch der König jetzt, die Königin bis gestern, war zu strikter politischer Neutralität verpflichtet. Und daran hat sie sich sehr gehalten. Bei Charles muss man da mal gucken, der handhabt das möglicherweise ein bisschen anders. Das wird spannend zu beobachten. Aber die Queen war da ganz, ganz dezidiert, hat sie sich an diese Regel gehalten. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo sie dann mal bei einer wichtigen Rede in der Brexit-Krise blau-gelb getragen hat, dann wurde gemutmaßt, das ist eine geheime Botschaft, dass sie gegen den Brexit ist. Sie hat das natürlich nie aufgeklärt. Also solche kleinen Punkte gab es schon, aber im Großen und Ganzen hat sie sich eben immer strikt daran gehalten. Und das ist die Politik. Im Übrigen war sie ja stets darum bemüht, auch das, was sie oder was man den Zauber dieses Königshauses nennen kann, also das Mysterium, dass es da eine Königin gibt und eine königliche Familie. Das hat sie ja stets sehr versucht zu schützen und zu bewahren, weil sie gesagt hat, wenn alle Menschen mitbekommen, dass wir auch normal sind, welche Daseinsberechtigung haben wir dann eigentlich noch? Und natürlich dann auch die vielen familiären Krisen, da hat sie sich auch mal ganz selten öffentlich zu geäußert. 1992 zum Beispiel, das Jahr, in dem Schloss Windsor brannte und Prinz Charles und Prinzessin Diana sich trennten, da hat sie dann in einer Rede gesagt, sie schaue nicht mit ungeteilter Freude auf dieses Annus Horribilis zurück. So etwas gab es schon, aber im Großen und Ganzen war sie unheimlich diskret, ja.
Es gab ja damals in dieser Zeit auch viele Leute, die sich von der Monarchie immer mehr abgewandt haben. Da haben viele auch die Frage gestellt, ob dieses Modell Monarchie in Großbritannien sich vielleicht überlebt hat. Wie ist das denn heute? Gibt es eigentlich, äußern sich zum Beispiel heute an diesem Tag auch Monarchie-Gegner in Großbritannien, die sagen, jetzt wo die Queen tot ist, sollte man dieses Modell vielleicht überdenken und abschaffen?
Also es gibt natürlich Bürgerinnen und Bürger, die das so sehen und die jetzt eine Chance wittern werden, ihre Botschaft unters Volk zu bringen tatsächlich. Aber die sind nach wie vor wirklich in einer fast verschwindenden Minderheit, diejenigen, die die Monarchie wirklich abschaffen wollen. Liz Truss gehörte mal zu denen als junge Frau, hat ihre Meinung ja inzwischen auch geändert. Es ist ein bisschen auch eine Altersfrage. Jüngere Briten, ja, die wachsen da raus. Die kritisieren eben, dass der Steuerzahler für diese Monarchie bezahlen muss und dass das ein nicht gewähltes Staatsoberhaupt ist. Das ist alles berechtigt. Also es ist nicht so, dass das ganze Land so völlig unkritisch hinter der Institution stehen würde. Aber die meisten finden gut, dass es das gibt. Und ehrlich gesagt, am Tag nach dem Tod der Königin, die von allen jedenfalls respektiert und von sehr vielen richtig geliebt wurde, wäre auch nicht der richtige Zeitpunkt, da mit so einer antimonarchischen Initiative nach vorne zu gehen.
Mhm. Christine, du hast es jetzt schon erwähnt, heute Abend wird dann King Charles seine erste Ansprache halten. Was ist denn sonst für die kommenden Tage geplant? Stichwort Beisetzung, Stichwort offizielle Inthronisierung von Charles.
Offizielle Inthronisierung, das wäre ja die Krönung. Da warten wir sicher noch sehr lange darauf. Das war bei Queen Elizabeth aber auch nicht anders. Er ist automatisch König geworden in dem Moment, in dem sie gestern gestorben ist. Morgen eben die Proklamation. Wie gesagt, der erste Punkt, wo das fassbar wird, wo man das ansehen und anhören kann, dass das jetzt so ist. Und alles andere ist genau festgelegt in einem Plan, der den Codenamen Operation London Bridge trägt. Und der hat seit Jahren bereitgelegen. Der wird jetzt Schritt für Schritt in etwas umgesetzt, das man als einen 10-tägigen Staatsakt eigentlich beschreiben muss. Und wir kennen jetzt noch nicht die genauen Daten. Es gibt erstaunlicherweise eine Unsicherheit darüber, wann der sogenannte D-Day ist, also ab wann diese 10 Tage anfangen zu zählen. War das gestern, als sie starb, oder ist das heute, weil nämlich die Meldung gestern Abend relativ spät kam? Darüber haben wir noch keine Klarheit, aber es wird eben so sein, dass die Queen in einigen Tagen, dass der Sarg der Queen nach London überführt wird, dann wird er aufgebahrt in Westminster Palace. Dort können dann die Bürgerinnen und Bürger von ihr Abschied nehmen, 3 ganze Tage lang, 23 Stunden am Tag. Es wird ein Online-Kondolenzbuch geben, in das alle sich eintragen können. Ja, und am Ende dieser Phase, in der viele andere Zeremonielle stattfinden werden, am Ende dieser 10 Tage wird es dann eben die Trauerfeier in der Westminster Abbey geben, mit sicher sehr, sehr vielen Staatsgästen aus aller Welt. Joe Biden, der US-Präsident, habe ich gerade gelesen, hat schon gesagt, er komme dafür nach London. Er wird nur einer von sehr vielen sein. Und dann anschließend an diesem 10. Tag die Bestattung in Windsor zu Seiten ihres Vaters, King George. Und danach wird dann auch der Sarg von Prinz Philipp, ihres verstorbenen Ehemannes, auch an ihre Seite gebettet.
Zum Schluss noch, Christine, wie schwierig wird das jetzt für Charles?
Das wird interessant zu sehen, wie er damit umgeht. Ich denke, er hat eine gute Chance. Er ist ja oft belächelt worden ein bisschen, weil er so ein großer Naturschützer immer war, sich für den Klimaschutz engagiert, mit seinen Pflanzen spricht. Er ist auch ein großer Fan der Homöopathie. Also eigentlich, wenn man so möchte, ein in Anführungszeichen sehr grüner König. Aber er mag früher dafür belächelt worden sein. Heute passt das meiste davon ziemlich gut in den Zeitgeist. Und insofern könnte er auch ein moderner König werden. Und gerade jüngere Bürger, die hoffen auch, dass er in diesem Sinne tatsächlich ein politischer König vielleicht wird, der versucht, mit ihnen zusammen den Planeten zu retten. Ja, man muss gucken. Er wird auf jeden Fall bescheidener sein. Er wird das Königshaus schlanker machen. Es wird eine Fokussierung geben auf die direkte Thronlinie. Also da wird viel weniger royales Personal in der Öffentlichkeit erscheinen, als das bisher der Fall war. Es wird dadurch etwas weniger glamourös. Man könnte sagen, es wird skandinavischer. Man könnte auch sagen, es wird preußischer, etwas karger. Davon kann man ausgehen. Aber es könnte tatsächlich sein, dass das ziemlich gut in die Zeit passt. Und vielleicht ist das auch eine Chance für ihn, gerade in dieser Zeit König zu werden.
Spannende Tage also für Großbritannien nach diesem Trauerfall. Christine Heuer in London, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir kommen zu den Gaspreisen, den Strompreisen. Die gehen ja zurzeit durch die Decke. Viele Menschen machen sich große Sorgen vor dem, was da in den kommenden Wochen noch alles passieren könnte. Stromrechnungen, Gasrechnungen in bislang nicht bekannter Höhe müssen da plötzlich bezahlt werden. Und dann die große Frage, ob in diesem Winter überhaupt genug Strom, genug Gas da ist. Steuern wir möglicherweise auf eine handfeste Energiekrise zu? Das sind Fragen, über die heute in Brüssel auch die zuständigen Energieminister beraten haben. Aus Deutschland war Robert Habeck mit dabei. Klaus Remme beobachtet das für uns. Hallo Klaus.
Hi Tobias.
Klaus, erstmal dein Eindruck. Wie ernst ist die Lage?
Ich glaube, die Lage, die ist sehr, sehr ernst. Das wird betont bei den Finanzministern, die zeitgleich in Prag sitzen, aber auch bei den Energieministern. Wir müssen handeln und da dürfen wir uns auch nicht groß drum scheren, ob das, was wir tun hier, unter normalen Bedingungen länger dauern würde. Dafür ist die Lage zu dramatisch. Die Energieminister für Deutschland, Robert Habeck, dabei hatten, ich will mal kurz schauen, wir haben es jetzt 15.23 Uhr. Ich sage das so genau, weil das Timing ein bisschen einerseits glücklich für dich ist, andererseits nicht ganz so toll. Die Pressekonferenz läuft noch, aber Robert Habeck hat bereits Stellung genommen und zu den Ergebnissen der Beratungen gesprochen. Man hat also gut 4 Stunden zusammengesessen. Das ist nicht viel Zeit für die Vorschläge, die Ursula von der Leyen hier als Grundlage für die Diskussion vorgestern auf den Tisch gelegt hat. Aber immerhin, es reicht für ein Meinungsbild im Kreis der Minister.
Und was sagt Robert Habeck?
Beim Reingehen heute Morgen, da betonte er schon, wie vorsichtig man bei der ganzen Sache sein muss. Ich erinnerte mich schnell an die Gasumlage und hörte sofort, na, da will jemand handwerkliche Fehler vermeiden. Und die Fallen bei dem Vorhaben, insbesondere die Strompreise europaweit herunterzubringen, die sind praktisch unüberschaubar, weil das System einfach so kompliziert ist. Hören wir mal Robert Habeck eben nach den Beratungen.
Das privilegierte Instrument ist, den Markt zu verändern, Zufallsgewinne abzuschöpfen und umzuverteilen, an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben, ist eine Option. Aber es ist die zweite Option. Die richtige ist, die Preise gar nicht erst so hoch entstehen zu lassen und wieder runterzubringen, sodass wir alle und alle Bürgerinnen und Bürger Europas gar nicht diese hohen Preise bekommen. Und wenn das noch in diesem Jahr gelingt, also in dem Abrechnungsjahr 2022, dann wirkt es auch noch rückwirkend. Das heißt, es hätte dann Auswirkungen auf die nächsten Stromrechnungen, die wir zu bezahlen haben. Die wären dann nach allem, was man sich vorstellen kann, immer noch höher als 21 oder 20, aber nicht da, wo sie wären, wenn wir nicht agieren würden.
Tobias, was hat Habeck gesagt? Er hat im Prinzip gesagt, dass er in diesen Markt eingreifen will. Und das heißt nichts anderes, als dass er den teuren Preis, und der kommt zurzeit durch Gaskraftwerke und den Mangel an Gas zustande, nicht 1:1 durchreichen will, sondern er will, dass die Bürgerinnen und Bürger vom günstigen Erzeugerpreis, zum Beispiel der Erneuerbaren, direkt profitieren.
Was heißt das denn jetzt für die Abschöpfung der Zufallsgewinne? Das ist ja das Stichwort, über das wir jetzt spätestens seit dem letzten Wochenende immer geredet haben. Ist dieser Vorschlag jetzt erstmal vom Tisch? Kommt jetzt ein neuer Weg, um die Strompreise niedrig zu halten?
Wir dürfen ihn nicht vom Tisch nehmen, hat Habeck heute Morgen gesagt, als er in die Beratungen reinging. Für ihn ist es ein zweiter Weg, eine Art Plan B. Wenn das Vorhaben, die Preise auf andere Weise zu drücken, und das formuliere ich bewusst so schwammig, nicht funktioniert bis Ende des Jahres. Nur die Option, Zufallsgewinne abzuschöpfen, über die haben wir ja nun wahrlich sowohl innenpolitisch in Deutschland wie auch durch von der Leyen hier auf europäischer Bühne viel gehört. Auch diese Option ist nicht ohne Tücken. Und ich glaube, das ist in den Beratungen heute deutlich geworden. Nehmen wir zum Beispiel an, und das ist im Moment die Idee, dass diese Zufallsgewinne abgeschöpft werden sollen, ja bei den Erzeugern, die günstiger produzieren als Gas, denn das ist der teuerste. Dann suggeriert das so ein wenig, als sei das eine einfache Übung. Wir kennen den Preis, es muss eine Obergrenze fixiert werden, das dazwischen wird abgeschöpft und wird verteilt. Schön, das ist die Idee. Das Problem ist nur unter anderem, dass Strom ja auf völlig unterschiedliche Art gehandelt wird. Es gibt den Spotmarkt, der den 24-Stunden-Bereich abdeckt, wo die hohen Preise entstehen. Es gibt aber die Terminmärkte, insbesondere in Deutschland, sehr, sehr substanziell, wo Preise seit Monaten feststehen, schon teilweise vor Beginn der Ukraine-Offensive, schon teilweise vor Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Also viel, viel geringer, die würden abgeschöpft werden, die müssten Abgaben zahlen, obwohl sie die Einnahmen gar nicht hätten. Das kann so nicht funktionieren.
Okay, soweit also zum Strompreis und den Möglichkeiten und den Szenarien, die dadurch gespielt werden. Jetzt ist das andere Thema, du hast es auch schon angerissen, der Gaspreis. Was wäre da möglich, um den niedrig zu halten? Der Gaspreisdeckel ist da ja immer im Gespräch.
Ein politisches Instrument, nicht neu, das haben wir auch rund um Sanktionspakete in den letzten Monaten, du wirst dich sicher erinnern, diskutiert. Kann man es wagen, Putin einen Preis vorzuschreiben? Fragezeichen, was passiert dann? Lange Zeit war die Antwort unter anderem aus Berlin aufgrund allzu großer Abhängigkeit. Darüber wollen wir gar nicht nachdenken. Wir können diesen Mann nicht kalkulieren und die Tatsache, dass er uns den Hahn ganz abdreht, die ist uns zu riskant. Der Ton aus Berlin, diesmal ein völlig anderer. Er sagte, Habeck, wir sind als Deutschland in erstaunlich starker Position, haben unsere Abhängigkeit über die Monate drastisch reduziert und sehen jetzt keine erschreckenden Preisausschläge mehr, wenn zum Beispiel aus Nord Stream 1 kein Gas mehr kommt. Das gilt für Deutschland und insofern ist die Position hier weicher. Habeck kann sich jetzt mit einem Gaspreisdeckel anfreunden, mit einer Voraussetzung, dass es andere Länder auch können. Hören wir mal kurz rein.
Andere Länder haben noch immer große Volumen von russischem Gas über die ukrainischen Pipeline-Systeme oder durch die Turkstream-Systeme. Und das muss man mit denen auch reden, dass man nicht hier Geschäfte zulasten Dritten macht. Jedenfalls fände ich das nicht richtig.
Das war bei ihm sehr deutlich zu hören. Er sagte, in der EU hat man Nachsicht mit uns gehabt, als es um die Sanktionen ging, in der Begründung, dass wir uns eben einen kompletten Ausfall der Gaslieferungen nicht vorstellen konnten. Diese Geduld müssen wir jetzt haben mit einigen Ländern, die noch immer am russischen Gashahn sitzen. Und insofern ist dies eigentlich fast eher eine Sanktionsfrage. Es kommen ja auch Signale aus Ländern wie Ungarn, die sagen, das können wir uns nicht leisten. Auch Tschechien ist gegen einen solchen Gaspreisdeckel. Der Deckel ist an sich umstritten, weil einige sagen, warum eigentlich nur auf russisches Gas? Wir wollen doch den Preis insgesamt runterbringen. Nutzen wir die Marktmacht der Europäer und weiten das aus auf LNG-Gas? Nein, sagen die Holländer, das ist zu riskant. Wir wollen doch schließlich Gas kaufen und es ist Mangelware. Wie kommen wir dazu, dann anderen Anbietern politisch zuverlässigeren Preise vorzuschreiben? Also das ist ein Instrument, über das wird wahrscheinlich noch lange gehen. Insgesamt habe ich wirklich den Eindruck, dass man sich mit Angst an ein Instrument wagt, den Strommarkt so zu verändern, wie er normalerweise in sorgfältigster Kleinarbeit vorbereitet werden würde. Ich habe diesen O-Ton, den du jetzt gleich hörst, mal mit, ich lese es hier, Mut mit Vorsicht überschrieben.
Wir verändern ein Marktsystem, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde, das hochkomplex ist, das auf Robustheit immer wieder optimiert wurde. Und da greifen wir jetzt politisch rein. Ich würde sagen, das ist normalerweise eine Operation für eine Legislaturperiode mit Gutachterstudien, mit Testläufen, mit wissenschaftlicher Expertise, mit Expertenraten. Und jetzt soll das alles in Wochen durchgezogen werden. Das heißt, wir brauchen den Mut, jetzt auch mal schneller zu agieren, als es sonst politisch üblich ist. Aber natürlich brauchen wir auch die Vorsicht und die Konzentration und die Präzision, nichts zu machen, was am Ende dann einen Schaden anrichtet.
Also Tobias, du hörst eindeutig die Vorsicht und möglicherweise auch ein Stück weit Angst vor der Aufgabe, die hier ansteht. Warum ist das zwingend? Nun, wir hören es praktisch von Experten, von Politikern, aber auch mit eigentlich jedem, mit dem man spricht. Verbrauchern, aber auch Betrieben steht das Wasser bis zum Hals.
Und gerade deshalb, Klaus, vielleicht hier diese Frage noch zum Abschluss. Wenn das da heute jetzt Beratungen waren, da gab es diesen Austausch, da wurden Ideen hin und her ventiliert. Für wann können wir, wenn überhaupt, aus Brüssel in allen diesen Fragen Strompreis und Gaspreis mit einer Einigung, mit fixen Beschlüssen rechnen?
Naja, also wenn Habeck sagt, dass der Ball bei der Kommission liegt, dann soll das jetzt nicht heißen, dass die Beratungen heute gescheitert sind. Das ist im Prinzip Work in Progress und es war so gedacht, dass von der Leyen eine Diskussionsgrundlage herstellt, die Minister heute darüber beraten und der Kommission klar wird, wo denn eigentlich die Fronten verlaufen. Du hast nach dem Timing gefragt, also das Ganze wird zurückgespiegelt. einem Mandat für die Kommission gesprochen, das heute vergeben worden ist. Jetzt wird man sich das Wochenende darüber beugen. Die Kommissionspräsidentin hat für Dienstag Rechtsvorschriften angekündigt. Am Mittwoch hält sie ihre große Rede zur Lage der Europäischen Union vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Und dann rechnen viele damit, dass Maßnahmen, konkrete Maßnahmen, sehr, sehr schnell Tage darauf verkündet werden, die dann nochmal von den Ministern beschlossen werden müssten.
Klaus, vielen Dank für diese genaue Analyse. Danke dir.
Gerne.
Großbritannien trauert um die Queen und die Beratungen der EU-Energieminister. Das war der Tag an diesem 9. September 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.